Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Mein Name ist Astrid Blume, habt ihr vielleicht schon vorhin das erste Mal gehört. Ich komme hier aus der Gemeinde, aus dem Bezirk Ingolstadt, Neuburg an der Donau. Bin das erste Mal bei euch, freue mich hier zu sein. Genau, nur noch zu mir, ich bin verheiratet, habe drei große Jungs, der Jüngste ist jetzt noch zu Hause und ja, mit 17 Jahren und mein Mann ist in Neuburg heute, genau. Ich habe noch was für die Kinder, weil ich sehe zumindest eins, ist das richtig? Bist du alleine hier? Als etwas jüngerer Teilnehmer, ich hole gerade was, Augenblick. Also, vielleicht kann ich dich mal nach vorne bitten. Wir halten auch ein bisschen Abstand. Ist das okay? Ja? Okay. Ich habe nämlich gedacht, wir gucken uns mal an, wofür eine Gruppe gut ist. Hast du eine Ahnung, wofür eine Gruppe gut ist? Warum braucht man eine Gruppe? Warum braucht man noch einen Kumpel, einen Freund, eine Freundin? Was denkst du? Vielleicht, wenn man sonst alleine wäre. Und manchmal braucht man ja jemanden, weil man es alleine nicht packt, oder? Wenn ich einen Baum hochklettern will, ist ein zweiter gut. Der kann mich hochheben oder mir mithelfen, eine Räuberleiter bauen oder sowas. Ja? Genau. Wenn ich ein Problem habe, dann bin ich alleine manchmal gar nicht so gut dran. Kannst du diese Karte, stell dir mal vor, diese Karte wärst du, kannst du diese Karte durchreißen? Ist kein Thema, ne? Super, ja, das kannst du völlig kleinfutzeln, genau. Okay, geht's mal nachher. Und wenn du mit einer Gruppe wärst, das sind jetzt 5 Karten, kannst du die auch noch zerreißen? Aber alle schön zusammenlassen, nicht einzeln, sondern zusammen? Mhm. Okay. Eine Gruppe mit 5 ist schon noch anfällig, ne?
Nicht so stabil.
Einmal geht es zumindest durch. Was meinst du, so eine Gruppe mit 10? Warte, aber ordentlich zusammenlassen. Oh. Na, jetzt gib alles, komm. 10 packst du. Schaffst du? Nein, noch, komm. Okay, 10 ist schon schwierig, ja? Das ist auch schon wahr. 10 ist schon eine ziemlich stabile Truppe.
Genau,
danke schön, dass du mitgemacht hast. Ich habe hier noch 25 vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wie viel wir im Raum heute sind. 25 auf jeden Fall oder 58, wenn wir so einen Herkules unter uns gehabt hätten. Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber das heißt eigentlich, Gott hat gesagt, ich finde das ganz toll, wenn ihr zusammenhaltet. Manchmal einer alleine ist manchmal anfällig und kann einfach überwältigt werden. Das packt man gar nicht. Aber wenn man zu 5 in der Gruppe ist, wird es schon schwieriger. Seid ihr 5 in der Familie oder wie viel seid ihr? 5, super. Es ist also 5 kann man gerade noch packen, ne? Hast du gerade noch geschafft. Aber stell dir vor, jetzt wären noch Oma und Opa und Urgroßmutter und weiß ich nicht wer, Tante, Onkel dabei. Dann wärt ihr schon 10 in der Familie. Wäre es richtig, richtig schwierig. Da braucht man schon echt einen Starken, der das noch durchreißen kann. Aber wenn man zum Beispiel hier in der Gemeinde ist und alle halten zusammen, so ein ganzer Block 25 oder 58, das packt keiner mehr, richtig? Und deswegen ist Familie und Gruppe eine ganz tolle Sache. Und der liebe Gott sagt, ich finde das ganz toll, wenn wir alle zusammenhalten. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Also zusammenzuhalten und eine Gruppe zu haben, eine Freunde zu haben, ist was, was uns allen gut tut und was uns hilft. Und wenn wir mal Probleme haben, sind wir in der Gruppe immer ganz sicher. Okay? Deine Geschichte, ja? Oder eure. Ja, in unserer heutigen Predigt geht es mir um unseren Umgang mit Entmutigung. Ich glaube, dass wir alle Situationen kennen, die eigentlich zutiefst belastend sind. Und wo wir den Eindruck haben, das dauert schon viel zu lange. Oder das scheint mir überhaupt nicht mehr erträglich und ich rede jetzt gar nicht von Corona, obwohl das auch so eine Situation sein kann. Es gibt so viele andere Situationen, wo wir beginnen, mutlos zu werden, wo unsere Hoffnung schwindet, dass sich überhaupt jemals was ändern wird, wo wir beginnen zu resignieren oder kraftlos zu werden, wo wir keinen inneren Frieden mehr finden, total aufgewühlt sind, unruhig. Und diese innere Spannung über diese ungelösten Probleme, die macht uns auch körperlich zu schaffen. Und vielleicht schlafen wir nachts nicht mehr gut. Mancher verliert sogar seine Lebensfreude. Und wenn wir in so einer richtigen Leidensphase stecken, dann erzählt uns Paulus, was ihm geholfen hat. Was ihm geholfen hat, durchzukommen. Und Paulus ist jemand, der kannte sich wirklich gut aus mit solchen Situationen. Er weiß, was Leiden bedeutet oder entmutigt zu sein. Er hat das so oft erlebt, ob das nun körperliche Misshandlungen waren, Prügel, die er eingesteckt hat, ob er im Gefängnis war oder aber ob es üble Nachrede war, aufgebrachte Menschen. Mit Leiden und entmutigten Situationen kennt er sich aus. Und ich lade euch ein Wort Gottes aufzuschlagen im zweiten Brief der Korinther, Kapitel 4, und da die Verse 8 bis 9 und 16 bis 18. Und im 2. Korinther 4, Vers 8 steht: Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Und in Vers 16 steht: Unser Körper mag sterben, doch unser Geist, unser innerer Mensch wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und eigentlich von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und Paulus verrät uns hier in Vers 18 eigentlich so sein Geheimnis, wenn er sagt: So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Paulus sagt: Ich gucke nicht ständig auf meine Probleme und ich habe eine Menge davon. Ich gucke nicht immer auf das, was ich mit meinen natürlichen Augen sehen kann oder was ich mit meinen natürlichen Ohren hören kann oder mit meinen Händen fassen kann. Paulus sagt: Nein, ich gucke auf das Unsichtbare. Und warum? Das Unsichtbare wird mal ewig andauern. Das, was ich jetzt erlebe, das ist hier zeitlich begrenzt. Und im Vergleich zur Ewigkeit, sagt Paulus, eigentlich wiegt das fast nichts. Das ist wie riesige Wassermelonen mit so kleinen Erdnüssen vergleichen. Die Ewigkeit, die ist gigantisch und für immer. Und das, was wir hier auf der Erde erleben, das ist aus dieser Perspektive wie Erdnüsse, wie Peanuts, wie Fingerschnipsen. Zeitlich begrenzt, kurz. Und Paulus sagt: Ich möchte auf das Unsichtbare gucken. Ich schaue mit meinem geistlichen Auge. Ich sehe mir an, was Gott tut, um das Problem zu lösen. Und es ist ja oft so, dass wenn wir nicht mit unseren normalen Augen wahrnehmen, dass etwas passiert, dann glauben wir das auch häufig nicht. Wir denken dann, Gott tut nichts. Aber Gott arbeitet schon lange an den Problemen. Er wirkt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Aber wir glauben viel zu oft nur das, was wir fühlen oder das, was wir sehen. Aber ich glaube zutiefst, dass wir dauerhafte Freude und Frieden in unser Leben bekommen, wenn wir anfangen, an das zu glauben, was wir nicht sehen können. Da gibt es eine geistliche Welt, eine unsichtbare Welt, die Paulus hier beschreibt. Und er sagt, es ist eine unermessliche Herrlichkeit, die uns alle umgibt. Und wenn wir die entdecken dürfen, wenn wir daran glauben können, dann wird sich was verändern. Und ich möchte mit euch einen Klassiker angucken heute in der Predigt, um das ein bisschen besser zu verstehen. Und dazu wechseln wir mal ins Alte Testament, ins zweite Buch der Könige und dort Kapitel 6. Zweite Buch Könige in Kapitel 6. Und wir behalten mal immer das Predigtthema im Hintergrund. Es geht darum, wie wir mit Entmutigung umgehen, ja? Und ich führe euch mal so ein bisschen ein. Wir befinden uns also ungefähr im Jahr 850 vor Christus. Und der syrische König möchte mal wieder Krieg führen gegen Israel. Er bespricht sich mit seinen Heerführern, mit seinen Obersten und beschließt dann an verschiedenen Stellen Überfälle zu planen. Und er tüftelt die besten Stellen für diesen Hinterhalt aus, aber die Israeliten gehen ihm nie in die Falle. Und sie scheinen anscheinend immer zu ahnen, was er geplant hat, was er vorhat. Und so ist dieser syrische König oder aramäische König am Ende natürlich sehr beunruhigt und er mutmaßt, also irgendwo ist hier ein Leck in meiner Truppe, ich habe hier einen Spion, jemand, der das weiterträgt, anders kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Es gibt hier einen Verräter. Und einer seiner obersten Heerführer sagt ihm dann schließlich, weißt du, der Grund, weswegen alle unsere Hinterhalte misslingen, ist der Prophet Elisa. Er sagt, alles, was wir tun, im Voraus dem israelitischen König. Und er weiß, was du sogar in deiner Kammer denkst und redest. Und dass Elisa mit Gott lebt, mit einem mächtigen Gott lebt, das hat man auch bei den Syrern gewusst. Wisst ihr, warum man das gewusst hat? Könnt ihr euch an den Hauptmann Naeman erinnern? Ein syrischer Hauptmann, der vom Aussatz befallen war und der daraufhin zum Propheten geht, der sagt ihm, tauch dich im Wasser unter und dann wirst du gesund werden, 7-mal im Jordan, das passiert auch. Und ihr könnt mir glauben, ich gehe davon fest aus, die syrischen Truppen, die wussten, wer Elisa ist und die wussten, dass der mit einem mächtigen Gott zusammenarbeitet. Und so war für die Syrer auch eigentlich klar, den Elisa, den müssen wir ausschalten, den müssen wir uns holen und dann haben wir eine Chance. Und so machen sie ihn ausfindig, er ist in Dothan, das ist eine Stadt ungefähr 20 Kilometer nordwestlich von Samaria. Samaria, das war damals die Hauptstadt vom Nordreich in Israel, das war zu der Zeit zweigeteilt. Da gab es das Südreich mit Jerusalem als Hauptstadt und das Nordreich mit Samaria. Also 20 Kilometer davon entfernt in Dothan ist er. Und jetzt steigen wir ein in die Geschichte ab Vers 14, wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. 2. Könige 6 ab Vers 14. Da sandte er, also der syrische König, hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt Dothan und der Diener des Mannes Gottes, also der Diener von Elisa, stand früh auf, trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Bis hierher erstmal. Der Krieg und die Probleme, die bleiben nicht an den Außengrenzen in der Ferne, sondern es kommt plötzlich ganz nah vor die eigene Haustür. Elisa und sein Diener sehen sich plötzlich einer geballten Kriegsmacht gegenüber. Und natürlich, für den Diener ist völlig klar, jetzt sitzen wir in einer Falle, wir sind umzingelt und da gibt es anscheinend auch keine Handlungsspielräume mehr. Und deswegen ist der Diener auch verzweifelt, ratlos. Was sollen wir tun? Was können wir da nur machen? Und er guckt auf die feindliche Übermacht und ich stelle mir vor, wie sein Körper wie gelähmt ist. Da gibt es kein Vor und Zurück. Man wartet fast nur noch darauf, dass das Unheil über einen hereinbricht. Und jetzt geschieht etwas ganz Entscheidendes und Wichtiges für alles, was danach kommt. In Vers 16. Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Da steht dieser Diener und Elisa sagt, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Elisa hat gewusst, dass seine Worte völlig im Widerspruch zu dem stehen, was sein Diener gerade sieht. Deshalb sagt und betet er zu Gott, und sagt, Herr, öffne ihm doch seine Augen. Und Gott tut das. Er fängt nicht an, mit ihm zu diskutieren, du musst doch das auch wahrnehmen oder sehen, was ich sehe oder was auch immer. Nee, nee, es geht auch nicht um Argumente austauschen, sondern das Gebet ist am Ende die Kraft, die den Blick öffnet für Gottes Wirklichkeit. Das, was der Diener jetzt sehen kann, das sind die himmlischen Heerscharen. Ein beeindruckendes Bild voller feuriger Wagen und Rosse. Und was er zutiefst in seinem Herzen wahrnimmt, ist, ich dachte, ich bin hier alleine. Ich bin nicht allein. Wir sind nicht verloren, ganz im Gegenteil. Plötzlich wendet sich das Blatt von einer Sekunde auf die andere. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir sehen, dass dieser kurze Blick, dieses kurze Wahrnehmen, dieser Einblick in die himmlische Welt ausgereicht hat, dass wir nicht mehr verängstigt sind, dass wir fähig sind, anders zu denken und zu handeln. Dieses himmlische Heer, wir würden ja eigentlich denken, dieses himmlische Heer ist dazu da, um die anderen Platz zu machen, oder? Und um Elisa und seinen Diener zu retten, ja? Oder das ist so das, was man sofort menschlich denkt. Aber das läuft ja am Ende völlig anders ab. Dieses himmlische Heer greift da nicht machtvoll ein und erschlägt die Gegner. Was wichtig ist eigentlich, dass wenn wir wissen, dass Hilfe nah ist, dass es oft schon reicht, um unsere Entmutigung uns wegzunehmen. Und das ist eine Erfahrung, die jeder von euch schon mal gemacht hat. Wenn uns jemand eine Unterstützung anbietet und wir spüren, der andere, der meint das wirklich ernst. Das kann manchmal derart befreiend wirken, dass wir wieder neue Energie tanken und mutig werden, okay, das packe ich. Und wenn schon ein menschlicher Beistand sowas in uns bewirken kann, wenn dieser Gedanke von Unterstützung eine solche Wirkung entfaltet, wie ist es erst dann, wenn man diese himmlische Kräfte wahrnimmt, die uns unterstützen? Wisst ihr, unsere Gedanken können geistlich sein. Du kannst sie nicht sehen, aber sie beeinflussen dein Leben immens. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, was wir denken und was wir glauben. Und Elisa und sein Diener machen die Erfahrung, dass auch da, wo menschlich eigentlich nichts mehr geht, noch überhaupt gar nichts verloren ist. Und diese Erkenntnis lässt die Angst weichen. Und wenn wir nicht mehr ängstlich sind, dann können wir plötzlich durchatmen und das ist wie so ein neuer, weiter Raum, den wir wahrnehmen können und wir können mutig vorwärts gehen. Und so ergeht es auch Elisa und seinem Diener. Die Gefahr ist noch da, aber sie verliert diese riesenhafte Gestalt und sie schrumpelt immer mehr zusammen und man kann ihr begegnen und entgegentreten. Und ich glaube, dass es das etwas ist, was wir uns mitnehmen können. Dass wenn wir in problembeladenen Situationen stecken, egal was das ist in unser aller Leben, es bedeutet nicht nur, weil wir ein Ergebnis mit unseren natürlichen Augen noch nicht sehen können, das bedeutet nicht, dass Gott nichts tut. Während du und ich hier sitzen, schrumpft unser Problem. Warum? Weil Gott dafür sorgt. Er tut schon lange was, er ist da. Was denkt ihr, was alles vor sich geht, was du und ich nicht sehen? Gottes Engel sind hier. Wenn du denkst, zwischen dir und deinem Nächsten ist hier ein Mindestabstand von 1,5 Metern, dann täuschst du dich. Dieser Raum ist eigentlich völlig überfüllt. Auch Jesus ist hier. Er hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt bin, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist mitten unter uns, jetzt hier in diesem Raum. Und du kannst ihn mit deinen natürlichen Augen nicht sehen, aber ich glaube fest daran, dass es so ist. Und dafür brauchen wir geistliche Augen. Und Paulus bittet im Brief an die Epheser in Kapitel 1, Vers 18: Und Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Für Gottes Wirklichkeit brauchen wir erleuchtete Augen des Herzens, damit wir sehen, wie überschwänglich groß Gottes Kraft an uns ist und wir eigentlich erst richtig erfassen können, welche gewaltige Hoffnung wir haben dürfen. Lasst uns nicht auf das Schlechte sehen, nur problemfixiert leben. Es gibt viel mehr als das, was wir mit unseren natürlichen Augen wahrnehmen und mit unseren normalen Ohren hören könnten. Es gibt da eine überschwängliche, große Kraft. Glaubst du das? Und glaubst du, dass diese überschwänglich große Kraft sich auch für dich und für dein Leben interessiert und einsetzt? Als Christen können wir über das, was normalerweise passiert, hinausschauen und davon ausgehen, dass Gutes entsteht. Während wir uns vielleicht manchmal über unseren Mann oder über unsere Frau ärgern, wir Eheprobleme haben oder die Teenager einen anderen Weg wählen, als wir ihn vorschlagen, oder die Gemeinde vielleicht einmal durchgerüttelt wird oder die Welt sich verändert durch einen Virus, ist Gott da. Und er baut schon längst. Und er überlegt schon längst. Und er plant schon längst. Ich habe mein Leben auf etwas aufgebaut, was ich nicht sehen kann. Etwas, was ich zutiefst glaube. Ich weiß, dass Jesus starb und von den Toten auferstand und dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Ich richte mein ganzes Leben auf etwas aus, was ich nicht sehen kann mit meinen natürlichen Augen, aber mit meinem geistlichen. Und wenn wir in großer Entmutigung und Problemen stecken und wenn wir gerade keinen Frieden haben, dann dürfen wir Gott bitten, so wie Paulus für die Epheser: Schenk uns doch erleuchtete Augen des Herzens, damit ich deine Herrlichkeit sehen kann, so wie der Diener von Elisa. Wir brauchen diesen geistlichen Blick. Nur so können wir sehen, was wir sonst nicht wahrnehmen würden. Ein Heer mit feurigen Rossen. Und so kann sich auch wieder Mut und Hoffnung in meinem Leben breit machen. Und wir schauen jetzt mal auf das Ende des Berichtes in Vers 18 im 2. Könige. Da steht: Und als die Aramäer, also die Syrer, zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach, ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria, das ist die Hauptstadt von dem Nordreich Israels. Und in dieser Geschichte passiert etwas sehr Erstaunliches. So wie der Diener von Elisa auf das Gebet des Propheten sehend werden, so werden die Feinde, die Syrer, auf das Gebet von Elisa hin blind. Die, die das Ziel fest im Blick hatten und die unbeirrbar vorwärts gingen, werden mal plötzlich gestoppt und es geht nicht weiter. Und den sie suchen, der ist genau vor ihrer Nase, der redet sogar mit ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Und in Vers 20 steht: Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Die Syrer folgen Elisa, 20 Kilometer laufen die hinter ihm her. Sie begreifen nicht, dass das der Mann ist, den sie eigentlich suchen. Und das Blatt hat sich vollkommen gewendet. Nicht mehr sie sind die Belagerer, sondern sie sind nun selbst in die Hand der Feinde geraten. Und der Kampf ist verloren und alles ist aus, denn sie stehen plötzlich mitten in Samaria. Und in Vers 21, als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie erschlagen? Er sprach, du sollst sie nicht erschlagen. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Diese Situation kommt nicht nur für die Syrer überraschend, sondern auch für den König von Israel. Unverhofft hat er jetzt Macht über die Feinde. Und die erste Frage, Mann, soll ich die nicht töten? Und das offenbart eigentlich, wie wir Menschen manchmal ticken. Wir sind manchmal so ungeistlich. Und er, ja, denkt den normalen Gang, den wir immer denken. Das sind meine Feinde, also bringe ich sie um, schaffe sie auf den Weg. Es ist wie ein Reflex. Und er denkt auch an gar nichts anderes. Aber Elisa sagt ihm, nee, tu das nicht. Elisa sagt, erschlägst du denn sonst auch deine Kriegsgefangenen? Setz ihm Brot und Wasser vor, lass sie essen und trinken und dann sollen sie zurück nach Hause gehen. Elisa sagt, keine Gewalt, sondern er eröffnet dem König eine ganz andere Handlungsperspektive. Und er zeigt ihm eigentlich, was es bedeutet, nicht in eine Gewaltspirale zu geraten, nicht der Sucht nach Machtstreben nachzugeben, weil das göttliches Denken blockiert. Daran zu glauben, dass es mehr Lösungen gibt, als das, was ich meine, gerade zu sehen, als das, was ganz offensichtlich zu sein scheint, ist ein wichtiger Schlüssel. Und in Vers 23 steht, da wurde ein großes Mahl bereitet und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Syrer nicht mehr ins Land Israel. Frieden entsteht da, wo Menschen ihre Menschlichkeit und damit ihr göttliches Antlitz bewahren können oder wiedergewinnen. Der König kann Mensch bleiben, weil er nicht tötet. Elisa bewahrt ihn davor. Und die hier, ja, die bisher nur als Feinde gesehen werden, die können jetzt von Elisa als Menschen behandelt werden. Menschen, die hungrig und durstig sind und voller Angst um ihr Leben, eigentlich in derselben Situation stehen wie der König noch vor ein paar Tagen. Andere Menschen können zu Feindbildern werden. Und wie gut ist es, wenn wir begreifen, das sind doch auch nur Menschen, weiter nichts. Der eigentliche Feind ist überhaupt nicht mit unseren natürlichen Augen zu sehen. Der eigentliche Feind ist nur mit unseren geistlichen Augen auszumachen. Es ist der Teufel, der uns gegeneinander treibt, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist. Und beeindruckend ist das, was der König tut, nachdem er nur weiß, dass es noch eine andere Handlungsoption gibt. Elisa sagt ihm, setz ihm Brot und Wasser vor, und im Text danach steht, er übertrifft sich selbst, denn er bereitet ein großes Mahl. Das hört sich nicht an wie Brot und Wasser, das hört sich nach was Ordentlichem an. Sich als Mensch zeigen zu dürfen, das setzt offensichtlich große Gestaltungsräume frei. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Seite der Aramäer schauen, diese Syrer, sie dürfen eine Gotteserfahrung machen, genauso wie der Diener von Elisa. Und für sie werden die Worte im Psalm 23 wahr. Wer ihn vielleicht auswendig kennt, es ist ja immer gut, Texte auswendig zu kennen, wie wir heute Morgen auch mal kurz angedacht haben. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das erleben die gerade. Gott tritt für die ein, die in Not sind. Und das ist egal, ob sie ihn wirklich schon kennen oder nicht. Gott lässt sich auch nicht vereinnahmen und auf die eine oder auf die andere Seite ziehen. Oft meinen wir ja zu wissen, wer die Guten und wer die Bösen sind. Und der Bibeltext von heute zeigt uns, dass das manchmal ganz schwer auszumachen ist und dass manchmal sogar die Rollen wechseln. Überall, wo wir beginnen, einen geistlichen Blick auf die Dinge zu werfen, werden wir ermutigt. Und ich glaube, dass das bei den Syrern ganz genau so passiert ist. Sie denken, okay, das ist die letzte Stunde, mitten in Samaria und um uns die Israeliten. Sie wissen, da ist ein Gott. Sie wissen, da ist der Prophet Elisa. Und sie dürfen einen geistlichen Blick auf die Dinge werfen, denn die Israeliten handeln völlig anders an ihnen. Und wo das passiert, werden wir ermutigt. Da entsteht Hoffnung und Freude breitet sich aus. Wusstet ihr, dass euer Problem, das ihr vielleicht habt hier heute Morgen, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, dass es schon dabei ist, aus eurem Leben zu verschwinden? Ich hoffe, dass ihr mit diesem Wissen nach Hause gehen könnt heute. Gott arbeitet nämlich schon längst daran. Ihr dürft ihm vertrauen. Gebt den Glauben nicht auf, nur weil er etwas nicht versteht oder noch nicht sehen könnt oder niedergeschlagen seid deswegen. Denkt an den Text in 2. Korinther 4. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist, unser innerer Mensch wird jeden Tag erneuert, deshalb geben wir nie auf. Wir geben nicht auf, weil wir geistlich erneuert werden. Ob du nur 90 oder 20 Jahre alt bist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Geistlich erneuert werden wir jeden Tag. Deswegen gibt es jeden Tag einen Grund zur Hoffnung und einen Grund, die Flinte nicht einfach ins Korn zu schmeißen. Wir dürfen wissen, Hilfe ist da. Wisst ihr, meine Schwester, die ist 3 Jahre älter als ich. Und Anfang März ist sie in ein Koma gefallen, weil sie unterzuckert war, längere Zeit. Sie ist bis heute noch nicht wach. Sie liegt jetzt in einem Wachkoma. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird mit ihr. Aber ich weiß, dass Gott schon längst daran arbeitet und dass seine Lösung vielleicht anders aussehen mag als das, was ich mir denke oder was ich mir von Herzen wünschen würde. Aber ich weiß, dass ich nicht entmutigt sein muss, weil solche Texte mir klar machen, dass es mehr gibt als das, was ich gerade sehe, mehr gibt als das, was Ärzte oder Schwestern mir berichten über meine Schwester. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Das ist eine Tatsache. Das ist etwas, was wir zutiefst glauben dürfen. Und wenn wir mal daran zweifeln, dann lasst uns daran erinnern, an das, was Paulus gebetet hat. Herr, schenke ihnen erleuchtete Augen des Herzens. Herr, gib mir so einen Blick, wie ihn der Diener von Elisa haben durfte. Wenn mein Glaube zu klein ist, dann mach ihn groß, dass ich leben darf. Dass ich leben darf und vertrauen darf und hoffnungsvoll weitergehen darf. Dass ich nicht niedergeschlagen sein muss oder entmutigt, weil ich weiß, dass du da bist. Dass ich niemals alleine bin. Amen. Ich lade euch ein, zu einem gemeinsamen Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du mit deiner Macht und mit deiner Herrlichkeit hier bist, dass du uns von tiefstem Herzen liebst und dass du alles tust, um uns zu unterstützen. Und manchmal setzt du feurige Pferde und Rosse ein. Manchmal reicht vielleicht auch eine kleinere Truppe. Aber egal, Herr, ich weiß, dass du da bist. Und möchte ich bitten, dass du uns allen, egal in welcher Lebenssituation jeder von uns steckt, dass du uns erleuchtete Augen schenkst. Dass wir diese Herrlichkeit und Kraft wahrnehmen können. Dass wir ermutigt gehen dürfen aus diesem Gottesdienst. Dass wir angstfrei werden können, weil Hilfe schon längst unterwegs ist. Amen.